Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, wo wir gemeinsam eine Cola trinken dürfen.
Ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.
Ja, ich glaube, der Teaser nimmt alles vorweg. Es bleibt nichts mehr. Es bleibt nichts mehr, um zu sagen für uns.
Es ist immer gut, wenn man die älteren Folgen und die Insider-Geschichten kennt, dann wird man diese kleine Anspielung auch sehr schnell verstehen können.
Spätestens in dem jetzt folgenden Gespräch wird sie es aufklären. Ich kann jetzt nicht in die Zukunft blicken, aber wir haben das Gespräch vor einer Woche aufgenommen und nehmen jetzt das Intro drumherum auf, damit die Folge komplett wird.
Wir haben heute einen der allerbesten, der erfolgreichsten, der professionellsten und auch sympathischsten Ultra-Radsportlern, die es momentan gibt, bei uns zu Gast zum wiederholten Male und werden dann mit dem Ulrich Bartholmös sprechen über das, was er vorhat, über das, was er in den letzten Monaten gemacht hat. Und jetzt ihn ganz komplett vorzustellen, würde jetzt fast den Rahmen sprengen, weil da ist eine richtig lange Liste an Palmares und an Erfolgen. Wir haben ihn ja schon 2 oder 3 Mal in der Sendung gehabt sogar, im Podcast, und deswegen sagen wir es einfach nur ganz kurz. Er ist sehr erfolgreich, hat schon die meisten Rennen, die es gibt, vor allem auf der Straße, gewinnen können und ja, wird uns heute berichten, was aktuell los ist.
Ja, und das Gespräch war wirklich sehr spannend, sehr aufschlussreich, zeigt auch wirklich, mit welcher Akribie er sich auf seine Projekte vorbereitet. Und ein Riesenprojekt steht im Sommer an und darüber haben wir mit ihm gesprochen. Und wenn die Folge heute rauskommt, wird er 8 Stunden später in Banff in Kanada am Start stehen und die Tour Divide attackieren.
Und bevor wir jetzt zum Interview kommen, haben wir noch eine kurze Nachricht von unserem Werbepartner. Wir bedanken uns bei AG1, dass sie nicht nur unseren Podcast unterstützen, sondern auch unsere Nährstoffversorgung, unsere Gesundheit und unsere Muskelerholung.
Und wie genau macht AG1 das? Am einfachsten ist es, wenn du dir eine tägliche Routine aufbaust. Bei mir ist es so, jeden Tag in der Früh ein AG1, einfach einen Löffel AG1 mit Wasser aufmischen, durchschütteln und dann trinken.
Ich mache das ähnlich wie du, Flo. Allerdings mache ich es meistens so, dass ich das nach dem Training trinke, weil es dann auch ein guter Zeitpunkt ist, um die Nährstoffe, die der Körper quasi benötigt beim Training, wieder zuzuführen und nachzufüllen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man ja eine gewisse Routine reinbringt. Das bringt einfach Sicherheit. Man muss sich da nicht jeden Tag Gedanken machen, ob man gut versorgt ist. Auf jeden Fall trotzdem so oft wie es geht, ist mein persönlicher Tipp, selbst kochen, auf eine gesunde Ernährung achten. AG1 ist jetzt kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, sondern einfach nur eine zusätzliche Versorgung, die uns unterstützt in der Nährstoffzufuhr.
AG1 ist so überzeugt von seinem Produkt, dass es eine risikofreie 90-Tage-Geld-zurück-Garantie gibt.
Was ist in AG1 drinnen? Insgesamt 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit enthalten, das heißt, sie sind besonders gut vom Körper aufnehmbar.
Wenn auch du deine gesunde Routine jetzt starten willst, dann kannst du das unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch machen.
Man kann entweder eine einzelne Bestellung machen oder ein Jahresabo abschließen. Beim Abo gibt es dann einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu und außerdem bekommt ihr 5 Travel Packs mit praktischen Portionen für unterwegs zum Mitnehmen.
Die Rezeptur wird ständig weiterentwickelt. In der neuesten Variante ist es jetzt mit Vanille und Ananas verfeinert und das macht geschmacklich nur noch einen Riesenunterschied und jetzt schmeckt es noch besser als zuvor.
Normalerweise würde jetzt da der eigentlich unlustige Wortwitz kommen. Wir stellen jetzt die Leitung her und schauen, ob der Ulrich schon in der Leitung ist. In Wirklichkeit drücken wir jetzt einfach auf Play und spülen das ab, was wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben.
Ganz genau. Viel Spaß mit dem Gespräch. Gut, also unsere Leitung steht, unsere Leitung nach Girona zum Ulrich, Friend of the Pod, war schon ein paar Mal bei uns zu Gast, einmal persönlich, zweimal in Nachrennanalysen und heute ist es wieder soweit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Ich habe gleich die erste Frage an dich. Wir haben ja beim Transconti eine gemeinsame Geschichte erlebt und irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später oder ein Quartal später oder Monate später haben wir beide einen Penalty gekriegt von einer Stunde. Hast du trotzdem gut geschlafen?
Ich glaube, ich habe die E-Mail mit den Notifications über die Penalties tatsächlich abends irgendwie kurz vorm Schlafengehen bekommen, habe sie noch auf einem Auge gelesen und durchinterpretiert und gesagt, ja, ist gekauft, danach bin ich ins Bett gegangen und wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich in der Regel relativ schnell und so ist es da auch gewesen. Also es hat mir keine schlaflose Nacht oder Nächte bereitet. Wie war es bei dir?
Ja, ich habe es irgendwie lustig gefunden, weil es war halt die ganze Diskussion und irgendwie, ja, okay, passt. Und wir haben dargelegt, dass du jetzt nicht von meiner Hilfe profitiert hast, unter Anführungszeichen. Und eigentlich habe ich gedacht, die Geschichte ist geklärt und dass wir doch ein Penalty kriegen, habe ich dann irgendwie spannend gefunden. Aber richtig krass war es ja beim Christian Jakubek. Der hat ja irgendwie, ich weiß nicht, mehr als einen halben Tag Penalty kriegt, glaube ich, und hat damit den Platz 2 irgendwie verloren und ist ganz weit nach hinten gerutscht im Klassement. Aber es ist halt, wenn das Ergebnis ein halbes Jahr später korrigiert wird, hat es halt nicht mehr wirklich den großen Effekt irgendwie. Könnte man schneller machen.
Ja, ich glaube, für mich ist es so ein bisschen Gefühlssache, und für mich zählt, das ist meine ganz persönliche Sichtweise, ich glaube, da kann man viel drüber philosophieren, aber meine ganz persönliche Sichtweise ist einfach, für mich zählt so ein bisschen die Zeit oder beziehungsweise der Moment, wenn jeder irgendwie über den Strich gefahren ist. Das ist das, was irgendwie in der Realität sich manifestiert hat. Und der Jakub hat einen unheimlich starken letzten Tag gefahren und ist irgendwie als Zweiter in Burgas im Ziel angekommen. Und das ist das, was er irgendwo aus meiner Sicht auf der Straße und so weiter irgendwo zusammengefahren hat und was ich irgendwie dann in Erinnerung behalte. In meiner Erinnerung ist der Jakub einfach Zweiter. Und ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung, wo er am Ende nach sozusagen dem Paperwork dann gelandet ist. Wie du sagst, ja, irgendwie mit, weiß ich nicht, einem halben Tag oder noch mehr Penalty ist er halt deutlich nach hinten gerutscht und quasi durchgereicht worden. Daran erinnere ich mich nicht, das weiß ich nicht irgendwie aus dem Kopf, wo er da ist, dass er irgendwie einen verdammt starken letzten Tag hatte und echt gut gefahren ist. Das ist das, woran ich mich erinnere und das ist so ein bisschen, wie ich die Ergebnisse für mich einfach wegspeichere.
Und die persönlichen Erinnerungen und Erlebnisse sind ja das, was dann am allerwichtigsten sind.
Ja. Eben, und das ist das, das ist das, was draußen oder auf der Strecke, was du da erlebst, das behältst du in Erinnerung oder das behalte ich persönlich stärker in Erinnerung als das, was man dann irgendwie auf dem Papier und auch nach Regeln, was auch seine Richtigkeit hat, noch draus macht. Aber für mich ist so ein bisschen ausschlaggebend das, was man erlebt hat.
Wir wollen aber eh nicht über das zu sehr im Detail sprechen, ich habe mir nur gedacht, das muss ich dir als Einstiegsfrage fragen. Und wir können heute, obwohl wir Distanz zwischen uns haben, ganz, ganz entspannt gemeinsam was trinken.
Und das konnten wir schon sehr früh wieder.
Ja, stimmt. ja, wir haben uns ein paar Sachen notiert, mit denen wir, die wir mit dir gerne besprechen wollten.
Bitte, ja, Flo. Also, ich darf ja mitmachen. Na, also, du hast ja ein unglaubliches Rennprogramm jetzt die letzten Jahre immer abgespult. Extrem viele Rennen, extrem lange Rennen, extrem harte Rennen. Und du hast letztes Jahr nach dem TCA noch das Race Across the Andes oder
Andes. Oder bitte sag du uns, wie man es richtig ausspricht.
Ja, schon. Race Across Andes, ja.
Das Badlands war noch dazwischen, aber Andes war wahrscheinlich ein ganz großes Highlight für dich. Zumindest haben wir den Eindruck.
Und ja, wir wollten schon mit Robert Müller drüber sprechen. Der hat uns aber nur von den ersten 40 Kilometern erzählen können. Und ja, deswegen haben wir gedacht, starten wir gleich damit, also mit dem letzten Jahr im Dezember. Wie war das für dich? Du hast ja auch relativ kurzfristig erst angemeldet, oder?
Ja, ich bin tatsächlich, dass ich noch rüberfliege oder rüberfliegen kann, vielmehr. Die Entscheidung ist relativ kurzfristig, ich glaube Ende Oktober gefallen, hatte einfach auch viel mit dem Leben und dem Beruf neben dem Radfahren zu tun. Und als sich dann aber diese Tür aufgemacht hat, habe ich gesagt, auf jeden Fall eine schöne Sache und das will ich auf jeden Fall erleben. Und ich bin nach Chile geflogen. Ich war insgesamt knappe 3,5-4 Wochen in Chile und habe so ein bisschen eine Kombination aus Bikepacking und irgendwie entspannten Touring und das Land kennenlernen und eben dem Rennen gemacht. Und bin nach Santiago de Chile in die Hauptstadt geflogen, bin dann knapp 1000 Kilometer südwärts gefahren mit dem Rad, irgendwie ein bisschen über einer Woche. Habe einfach viel von Land und Leuten gesehen und bin dann da im Prinzip am Start- und Zielort von dem Across Andes Rennen angekommen, habe dann da irgendwo noch ein paar ruhige Tage verbracht. Das hat ein sehr, sehr schönes Format insofern, als dass es da so eine Art Basecamp gab, also eine Location, wo es so kleine Hütten gab und ja, viele, viele Unterkunftsmöglichkeiten, irgendwie so ein Guesthouse ähnlich. Und Bungalows auf dem Gelände. Und es war einfach schön, weil damit viele, viele Fahrer in dieser einen Location unterkommen konnten und sich dort alles so ein bisschen getroffen hat und es halt nicht nur so ein, man trifft sich zur Registrierung und holt irgendwie seinen Tracker und jeder geht dann wieder irgendwie in sein Hotel oder irgendwo anders hin, sondern es hat sich da alles so ein bisschen gesammelt und das hat einfach für eine sehr, sehr schöne Stimmung gesorgt und man ist die ganze Zeit irgendwie mit den Leuten da umgeben gewesen und unterwegs gewesen. Das war ziemlich cool und die Landschaft oder das ganze Land Chile ist einfach unheimlich beeindruckend gewesen, so für den Europäer, dass Chile irgendwie eine Länge von 4.500 Kilometern hat. Ich meine, da müssen wir in Europa ein Transcontinental einmal quer über einen Kontinent durch, was waren es, 16 Länder oder so, was wir durchquert haben. Da müssen wir irgendwie schon weite Strecke machen. Ja. Und das gibt es in Chile halt einfach in einem Land, Nord nach Süd. Und ich habe davon 1.500 Kilometer oder so gesehen, also noch lange nicht alles und das Land hat auf mich einfach eine wahnsinnige Faszination hinterlassen und hat mich wahnsinnig positiv geprägt und daher war das irgendwie tatsächlich auch eine der schönsten Reisen in Kombination mit dem Radfahren, die ich irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe.
Es ist bei dir immer sehr cool, das mit zu beobachten, wenn man dir folgt, dass du das wirklich sehr, sehr cool kombinierst. Also entspanntes Bikepacking, Kennenlernen von Land und Leuten, von der Natur, von der Landschaft und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, quasi umschalten kannst in Wettbewerbmodus. Wie ist das jetzt für dich? Kannst du das oder siehst du das sowas wie das Race Across Andes dann gar nicht so als Bewerb, obwohl es natürlich jetzt am Papier ein Rennen ist, quasi den Moment vom Radtouristen umzuschalten auf Rennfahrer oder gehst du in das Rennen dann trotzdem auch so entspannt rein, dass du sagst, das ist halt wieder eine Radreise mit Stoppuhr?
Ja, ich sehe es schon. Es macht für mich schon einen deutlichen Unterschied und ich fahre es ganz, ganz anders und beides sehr bewusst. Also wenn ich irgendwie Bike-Touring mache, dann halte ich auch bewusst an und weiß ich nicht, mache mittags irgendwie in einem Restaurant und dann sitze ich halt da und dann warte ich irgendwie komplett entspannt auf mein Essen und dann gibt's halt noch einen Kaffee danach und die einzigste Uhr, die dann halt irgendwie tickt, ist die, dass man es am Abend noch irgendwo in Unterkunft schaffen will. Und selbst das habe ich in Chile erlebt, dass ich halt irgendwie mehrfach meinen Tagesplan einfach geändert habe, weil sich einfach irgendwas ergeben hat und ich gesagt habe, ja, ich fahre dann halt nicht mehr irgendwie bis zu dem Ort, wo ich eigentlich hin wollte und mir eine Unterkunft suchen wollte, sondern ich stoppe halt schon irgendwo vorher. Und das so ein bisschen die Zeit zu haben und die Zeit sich zu nehmen, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das zelebriere ich dann auch so ein Stück weit. Und setze mich dann irgendwie bewusst hin und sage, du bist nicht in einem Rennen, du hast jetzt irgendwie keinen Stress und das ist dann irgendwie ein wirklich guter Moment auch für mich, da eine Pause zu machen. Und dazu im kompletten Kontrast steht dann irgendwie das Rennprogramm, wo ich mir jede Pause und jeden Stopp wirklich irgendwie zweimal überlege und dann mit mir selber ausknobel, ob das jetzt wirklich sein muss oder ob ich nicht auch irgendwie noch eine Stunde einfach weiterfahren kann. Und das finde ich spannend, so diesen Kontrast zu haben. Und wenn ich dann für so ein Rennen irgendwie starte und wenn ich dafür dann schon irgendwie nach Chile fliege, einmal gefühlt um den halben Globus, dann will ich schon das auch als das fahren und will da irgendwie schon auch mein Bestes geben. Und habe da dann auch einfach immer meine eigenen Expectations und meine eigenen Ziele, was ich irgendwie mir halt vorher ausdenke und dann da auch reißen will. Und da strebe ich dann schon auch ganz klar danach.
Aber jetzt gibt's noch sowas dazwischen, zwischen Bike-Touring und Rennen, nämlich vielleicht Training mit Struktur oder Training mit Intensitäten, die man einhalten möchte. Hast du da nicht vor so am Wettkampf bisschen so einen inneren, wie soll ich sagen, das Gegenteil vom inneren Schweinehund, quasi ein bisschen einen inneren Stress, der sagt, hey, jetzt kommt ein großes Rennen, vielleicht sollte ich doch noch ein paar schärfere Einheiten fahren, laut Trainingsplan oder wie auch immer.
Naja, ich sag mal so, je nachdem, wenn man jetzt irgendwie das in Chile sich hernimmt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Zeitplan war, aber ich sag mal so, 10 Tage vor dem Rennen bin ich da, glaube ich, irgendwie in Santiago losgestartet. Wenn du dir 10 Tage vor dem Rennen überlegst, jetzt irgendwie schärfere Einheiten zu fahren, um nochmal irgendwie einen Trainingseffekt zu zünden, ich glaube, dann ist es eh schon zu spät. Das ist dann eher so, die Last-Minute-Panik. Ich glaube, die wirkliche Arbeit, die passiert ja tatsächlich deutlich vorher. Und ich glaube, da muss man einfach den Ehrgeiz haben, sich in Selbstdisziplin zu üben und seinem Training irgendwie vernünftig nachzukommen, dass man die Basis gesetzt hat. Und die Herausforderung für mich ist dann eher, wenn ich so einen Bikepacking-Trip einbaue vor dem Rennen, dann zwischen Bikepacking-Trip und Rennen halt nochmal irgendwie ausreichend Pause zu haben oder es eben bei dem Trip dann nicht zu übertreiben, dass man natürlich dann auch wiederum, nicht zu müde einfach ins Rennen reingeht. Das ist für mich zumindest irgendwie das, was eher entscheidend ist, als dass ich das Gefühl habe, jetzt irgendwie auf den letzten Drücker dann nochmal richtig trainieren, sonst wird das nichts.
Das kann man gut nachvollziehen. Für mich nachvollziehbar zumindest. Straps ist ja jemand, der da seine Rituale hat, eine Woche vorher. Da ist die harte Einheit, da sind zwei gemütliche Einheiten. Da ist das ganz klar geregelt. Für dich wäre das wahrscheinlich sehr schwierig vom Kopf her.
Ich bewundere die Gelassenheit gerade und die Entspanntheit. Ich habe es so noch nicht probiert, aber es stimmt natürlich, Trainingsreize setzt man kurz vor einem großen Rennen nimmer. Geht es vielleicht eher um das System nochmal zu aktivieren oder in den richtigen Zustand zu bringen. Aber es gibt ja dafür viele Möglichkeiten und stundenlange im Grundlagenbereich durch die Gegend zu rollen irgendwie und die Landschaft zu genießen und im Kopf komplett zur Ruhe zu kommen, ging schon definitiv sehr, sehr gut, als nur irgendwie Packstress bis zur letzten Minuten und noch schnell die Wattbereiche einhalten, 1,5 Stunden am Tag vorm Start, ist auch zielführend, aber weniger entspannt definitiv.
Es hindert dich aber auch niemand dran, deine Intervalle irgendwie noch in den Bikepacking-Trip mit einzubauen. Also es hat dann halt irgendwie nur noch ein paar Stunden vorne und hinten dran, aber mittendrin einfach nochmal irgendwie 2 Stunden mit 5 gescheiten Intervallblöcken zu fahren. Mei, wer Spaß dran hat.
Vielleicht ein paar Worte zum Rennen selbst. Also die heutige Episode soll sich jetzt nicht um das Rennen hauptsächlich drehen, sondern um das, was, wenn die Folge rauskommt, gerade wenige Stunden bevorsteht. Wie war das Erlebnis dieses Rennens? War das der Resupply, war das schwierig? War das sehr remote oder ist es schaffbar gewesen?
Es sind 1000 Kilometer gewesen. Es waren 1000 Kilometer Mixed Terrain, eine Mischung aus Gravel und Road. Was man sehr schnell gelernt hat, das, was die in Chile als Gravel begreifen, das findet man hier in Europa als Schotter in den Bahnschienen. Und das, wenn man da irgendwie herkommt und irgendwie so ein bisschen das von Europa gewöhnt ist, das ist erstmal sehr, sehr ruppig und das braucht erstmal irgendwie ein bisschen was, um sich damit anzufreunden. Ich habe mich ehrlicherweise während des Rennens auch nicht so wirklich damit anfreunden können und das verdammt verflucht. Aber mei, dann bist du halt drin, dann kommst du nicht aus, dann hilft's einfach nichts. Das Rennen per se ist gut gelaufen. Es war nicht super remote. Es hat irgendwie ein paar gute Resupply-Möglichkeiten gehabt. Das war weniger das Problem. Die Strecke an sich war auch gut handhabbar. Es hatte so, ich glaube, 16.000 Höhenmeter. Also es war jetzt auch nicht wirklich bergig. Es hat eher so ein stetes Auf und Ab drin gehabt, also viele kleine Hügel, immer wieder auf und nieder. Und das hat so ein bisschen das Rennen geprägt, der roughe Untergrund, so ein bisschen das Auf und Nieder, die unterschiedlichen Landschaften, das war ganz spannend. Und ich habe es geschafft, das in 2 Tagen, ein bisschen mehr als 2 Tagen, dann tatsächlich auch als Erster zu beenden. Das war definitiv nochmal irgendwie das große Highlight, das große Highlight für den Jahresabschluss für mich persönlich.
Wie war das ganz grob so mit Stehzeit und Schlafzeit? Weil 2 Tage bedeutet auch 2 Nächte und 2 Nächte durchzufahren. Wir haben es gerade vor kurzem gehört, der Flo beim 7 Serpents Quick Bites hat es gemacht. Ich finde 2 Nächte durchzufahren unglaublich brutal. Vielleicht gar nicht unbedingt schneller als kurz zu pennen. Wie war das bei dir?
Ich habe in Chile habe ich nicht geschlafen. Also ich bin tatsächlich auch die 2 Nächte durchgefahren. Ich hatte eine Fahrzeit von, ich schaue gerade mal nach, von 46 Stunden 10 Minuten und eine Gesamtzeit von 49 Stunden 20 Minuten. Also über die 2 Tage hinweg eine Stehzeit von 3 Stunden 10 Minuten. Bisschen davon, ich glaube irgendwie 20 Minuten oder so, waren auch eine kleine Wanderung oder 15 Minuten, kleine Wanderung bergauf. Am ersten Tag gab es irgendwie so eine Sektion, die war super steil, die war super rough und die Hitze hat nur so runtergebrannt, dass der echt anders geworden ist. Und da war dann irgendwie da hoch an Fahren, zumindest bei mir, nicht mehr zu denken. Und ich glaube, ich bin dann irgendwie wirklich 10, 15 Minuten da hochgestapft, weil ich das echt angenehmer fand, als zu fahren. Aber ansonsten 2 Nächte bin ich da durchgefahren.
Straps hat riesige Augen gekriegt, wie er 46 von 49 abgezogen hat und dann 3 Stunden Stehzeit ist dann schon gewaltig bei auf so einer Dauer.
Ja, es ist Ram-Level in Wirklichkeit. Also beim Race Across America bist du mit 3 Stunden Stehzeit in 2 Tagen natürlich halt über die ganzen 8-9 Tage hinweg in der absoluten Top-Liga und das halt mit Crew. Also das ist eigentlich schon echt unglaublich,
ja. Ja, aber ich glaube, der große Unterschied an der Stelle ist ganz einfach, bei einem Across Andes ist es nach 2 Tagen vorbei und du kommst irgendwie mit 3 Stunden Standzeit für Einkaufen und weiß ich nicht, ich habe kurz vorm Ziel, knapp 100 Kilometer vorm Ziel, habe ich auch nochmal defekt gehabt und irgendwie Reifen flicken müssen. Auch das hat irgendwie nochmal, weiß ich nicht, 10 Minuten gekostet oder so. Ich meine, die Zeit läppert sich dann irgendwie schnell zusammen und man hat irgendwie mit Einkaufen und Panne beheben und so weiter, hat man immer gut zu tun. Also die 3 Stunden sind ja auch nicht sozusagen Zeit, in der man sich erholt und irgendwie die Füße hochlegt, sondern da ist man ja auch immer irgendwie beschäftigt und auf den Beinen. Aber ich glaube, der große Vorteil und Unterschied ist einfach, es ist dann einfach nach 49 Stunden, 20 Minuten, es ist einfach rum, während es halt bei einem Ram, ja, da geht es nach 2 Tagen erst richtig los. Ja, und ich glaube, von da her ist das schon nochmal auch anders zu bewerten. Also es ist nicht weniger anstrengend sicherlich, aber man muss natürlich, wenn man dann länger unterwegs ist und nach den 2 Tagen irgendwie noch ein paar Tage mehr auf dem Rad sitzt, glaube ich, auch nochmal anders haushalten.
Definitiv richtig. Und wir wissen auch von dir, dass das eine deiner großen Stärken ist, dass du jetzt sehr zeiteffizient unterwegs bist. Das haben wir, wenn ich zurückdenkst, das 3-Peaks-Bike-Race, wie schnell du da gefahren bist, wie wenig du da gestanden bist. Also ich glaube, das ist schon dein, neben der körperlichen Fitness, auch deine große Stärke. Über dein Race Around Ruanda haben wir leider eh schon ein bisschen was mitbekommen vom Flo. Du hast uns ja eine Sprachnachricht auch noch hinterlassen oder mit dem Flo kurz geredet. Da hast du ja auch nicht das nötige Glück gehabt oder mal, sagen wir mal, körperlich einfach ein bisschen Pech gehabt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt dazu noch viel sagen wollen. Aber es ist ja dann wieder recht bald weitergegangen mit einem Rennen, das der Flo kennt, das ich bisher nicht kennt habe, zu meiner Schande, weil ich glaube, das ist eines der größten Gravel-Rennen überhaupt, nämlich das Tracker. Wie ist es da gelaufen? Oder Flo, bitte übernimm du das, weil ich weiß noch, wir sind Race Across Italy gefahren, du hast mir währenddessen irgendwie was über das Tracker erzählt und dass der Uber gerade dort dabei ist und ich habe gesagt, ja super, erstens, was ist das? Zweitens, habe ich jetzt gerade nicht das Interesse dafür.
Ja, ich glaube, du bist du der Richtige, das selbst zu erklären. Es ist dein mehr oder weniger Heimrennen. Und wenn, also jetzt für dich, Straps, wenn die Leute sprechen vom großen Gravel-Boom und der riesigen Gravel-Szene, dann meinen die nicht Race Across the Andes oder das Seven Serpents oder das Badlands, obwohl das Badlands wahrscheinlich gerade dazwischen liegt, sondern so Dinge wie der Tracker, wo tausende Teilnehmer sind, wo es um 200, 300 Kilometer geht. Und genau, da warst du am Start beim Langen, bei dem 360 Kilometer Rennen, glaube ich. Aber vielleicht erzählst du mal einfach um das Ganze drumherum. Es gibt eine riesige Party, es gibt einen Rave, es sind unendlich Leute am Start.
Ja, ich glaube, du hast es schon ganz richtig umrissen. Es ist, das Tracker ist mit Sicherheit in Europa das geworden, was das Anbauen in den USA ist. Und Es ist ein Gravel-Rennen mit drei beziehungsweise vier verschiedenen Distanzen. 50 Kilometer, 100 Kilometer, 200 Kilometer und eben 360 Kilometer. Und es ist dieses Jahr de facto ein großes Festival gewesen, was irgendwie von Dienstag bis Sonntag jeden Tag Programm hatte. Die Rennen selber waren am Wochenende, also am Samstag und am Sonntag, und die Tage vorher waren so verschiedene Rides von den Sponsoren, von den Partnern, hat einfach dazu geführt, dass sich Girona wahnsinnig gefüllt hat. Die Organizer haben es geschafft, innerhalb eines Jahres die Teilnehmer zu verdoppeln. Letztes Jahr hatten wir 1000 Gravelfahrer hier in Girona am Start. Dieses Jahr hatten wir über 2000 Starter. Und wenn du dir vorstellst, dass halt jeder dann irgendwie noch mit Freunden und mit Familie kommt, dann waren irgendwie 4.000, 4.500 Leute irgendwie für das Event hier in Girona. Und da brummt die Stadt natürlich irgendwie schon. Und es ist einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Atmosphäre, und die Events sind einfach wahnsinnig gut organisiert. Der Gerard und die Chris, die beiden Organizer, auch gute Freunde von mir. Und es ist einfach wahnsinnig schön, das hier zu erleben. Und wie du gesagt hast, ja, das ist für mich so ein bisschen Girona zweite Heimat und damit so ein bisschen für mich das Heimrennen. Wenngleich ich auch ganz klar sagen muss, ich mache das halt einfach aus Spaß an der Freude und weil es hier vor der Tür ist. Ich muss auch sagen, die 360 Kilometer, das ist für mich eine Distanz, die ist, so blöd es klingt, die ist einfach zu kurz. Und die Art und Weise, wie das gefahren wird, da schlackern mir brutal die Ohren. Also es ist wirklich unfassbar, wie hart die ersten 3-4 Stunden gefahren werden. Die werden halt, ja, mei, es ist halt ein langes Eintagesrennen, und die werden mit einer Härte ausgefahren, wo ich einfach merke, mit meiner sämtlichen Vorbereitung und irgendwie meinem fein säuberlich gewarteten Dieselmotor, da habe ich da halt einfach wenig Freude. Ja, ich bin nach 360 Kilometern, bin ich halt irgendwie warm gefahren. Und da sage ich dann, ja gut, jetzt können wir dann irgendwie richtig loslegen, machen wir noch eine Runde. Aber das spiegelt sich halt irgendwie nicht in den ersten Stunden wieder. Und das ist einfach eine Angelegenheit, wo ich von Minute eins an weiß, das ist irgendwie wirklich toll, hier mitzufahren und das zu erleben. Und ich glaube, ich habe mich in diesem Jahr auch in einem wahnsinnig starken Feld wieder extrem gut geschlagen, habe ein bisschen Pech gehabt, habe irgendwie mit 150 Kilometern to go einen Defekt am Hinterrad gehabt, einen Sidewall-Cut, der ewig gebraucht hat, bis ich ihn irgendwie in den Griff bekommen habe, habe dann meine Gruppe verloren und dann bist du halt irgendwie komplett alleine auf weiter Flur. Habe es trotzdem noch in die Top 10 geschafft. Also für mich ist das eine Riesenkrone obendrauf. Ich muss halt immer irgendwie dabei schmunzeln, wenn ich irgendwie einen Mattia sehe, wenn die Jungs da vorne den Gashahn aufdrehen. I don't know. Da schüttle ich nur noch mit dem Kopf, da komme ich nicht mit.
Ich habe nur einen Bericht gelesen. Ich glaube, es war sogar von Supernova, wenn ich mich richtig erinnere, eben die dich und auch mich mit super guten Lichtern ausstatten. Und da habe ich eben das gelesen, dass du quasi das Kraschitzer Schicksal erlebt hast und ein Reifenproblem hattest und erst ganz am Schluss quasi ja den Anschluss irgendwie an die Spitze verloren hast und dich dann noch extrem gut geschlagen hast und alleine gefahren bist, und da ist mir erst bewusst geworden, das ging halt schon echt noch Radmarathon beziehungsweise noch Straßenrennen. Das heißt, du fährst in der Gruppe und musst da darum kämpfen, trauen zu bleiben, in der Gruppe zu bleiben. Hat es dann eigentlich auch sowas wie einen Zielsprint gegeben, oder wie fällt dann dort die Entscheidung?
Ja, also es ist ein hochtaktisches Fahren. Es gibt irgendwie nach den ersten 170 Kilometern, die sehr hügelig bis bergig sind, gibt es dann eine 80 oder 90 Kilometer lange Sektion, die komplett topfeben ist. Und da brauchst du eine Gruppe, um da irgendwie mit Tempo zu machen. Und wir hatten eine super starke Gruppe. Wir waren irgendwie 8 Leute. Und wir sind wirklich super, super stark gefahren. Der Sepp Breuer war mit dabei, der Marius Kartheutsch war mit dabei, ein paar Locals von hier, die super stark waren, waren mit dabei. Und das hat echt wahnsinnig gut funktioniert. Und wenn du da dann irgendwie drin sitzt und dir geht halt hinten der Reifen auf und du verlierst die Gruppe, ja, dann weißt du genau, der Gesang ist zu Ende. Und danach kam halt auch nicht so schnell wieder eine Gruppe. Und damit hast du dann halt einfach einen klaren taktischen Nachteil. Aber im Ergebnis, also vergangenes Jahr, hat auch der Mattia gewonnen, der Lachlan Morton ist Zweiter geworden und ich bin mit 2 anderen, also wir waren zu dritt, sind wir nach 360 Kilometern zu dritt auf die Zielgerade gefahren und haben uns das ausgesprintet und wir sind um Platz 3 gesprintet nach 360 Kilometern und es gab irgendwie ein Fotofinish, also wir sind alle 3 innerhalb von, weiß ich nicht, 1-2 Sekunden über den Strich geschossen. Und also das wird im Zweifel dann auch einfach im Sprint nach 360 Kilometern entschieden.
Überwiegt dann deine, sagen wir mal, Sprintschwäche, die du als Langstreckenfahrer hast, oder kannst du durch die 360 Kilometer aufwärmen und dann doch mitsprinten?
Ich bin mitgesprintet, ich sag mal so, ich habe es mit ins Fotofinish geschafft, aber ich bin halt die Laterne Rouge im Foto gewesen.
Bei dir steht ja jetzt für mich unglaubliches, unvorstellbares Projekt an. Wir hatten schon einen Gast bei uns einmal, der das Atlas Mountain Race gefahren ist, im Zweierteam. Und die Tour Divide, die du jetzt fahren möchtest, fahren wirst, hat ähnliche Eckdaten von der Härte her. Aber vielleicht magst du selber mal genau erklären, was die Tour Divide ist und dann können wir ein bisschen über deine Vorbereitung sprechen.
Genau, also ich fliege jetzt Ende des Monats am 27. Mai in die USA, werde dann in Kansas am 2. Juni noch das Unbound XL fahren. Das sind 560 Kilometer Gravel, das als Warm-up. Nur um eine Woche später, dann am 9. Juni in Kanada am Start zu stehen, Banff, Kanada, für die Tour Divide. Und die Tour Divide sind knapp 4.500 Kilometer, 50.000 Höhenmeter, eine Mischung aus Mountainbike-Rennen und Gravel-Rennen. De facto gefahren wird es auf irgendwas zwischen Gravel und Mountainbike. Auf jeden Fall irgendwie große, dicke Reifen, weil du einfach auf die Distanz und die Länge brauchst du einfach ein bisschen Komfort und Mountainbike irgendwas zwischen Stargabel und Front Suspension, also eine Federgabel. Jetzt kein Fully, aber mit so einem hybriden Setup, mit einer Federgabel, bist du da schon irgendwie gut dabei, weil das Terrain tendenziell schon eher, es sind keine 4.500 Kilometer smoother Gravel, sagen wir es mal so.
Ich habe ja deine Vorbereitung von Anfang an so ein bisschen mitverfolgt. Du kommst ja jetzt nicht vom Mountainbiken, du hast ja erst einmal dich ans Gerät gewöhnen müssen. Ist das jetzt dein erstes Mountainbike oder hast du davor schon einmal eins besessen oder gefahren?
Ich bin in meiner Jugend zu Schulzeiten bin ich Downhill gefahren und das aber mit einer ganz anderen Attitüde damals, glaube ich. Damals habe ich, glaube ich, vor einfach gar nichts Angst gehabt und ein Knochenbruch wäre einfach irgendwie eine gute Ausrede gewesen, Montag nicht in die Schule zu gehen. Heute bin ich da, glaube ich, ein bisschen anders und ein bisschen konservativ vorsichtiger gepolt. Und also insofern, es war ein Stück weit eine Rückkehr aufs Mountainbike, aber ich habe gerade irgendwie in den Anfängen auch gemerkt, von dem, was ich damals irgendwie, glaube ich, auf dem Mountainbike zusammengefahren habe, ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Einfach weil 20, 25 Jahre und irgendwie doch ein bisschen Respekt vor Knochen und Gesundheit irgendwie dazwischen liegen. Und das ist auch verdammt gut so. Aber ich habe auch gemerkt, so viele von den, so ein bisschen, wenn man das Gefühl wieder für das Sportgerät bekommt, dann kommen schon auch Erinnerungen und irgendwie die ein oder andere Fähigkeit, die kommt schon wieder zurück. Aber es ist ganz klar, es ist komplett was anderes als Straßenrad oder als Gravel. Es bedarf einer komplett anderen Vorbereitung und das hat es für mich aber auch zu so einem großen und spannenden Projekt gemacht, weil es einfach viele, viele Sachen neben dem Training am Rad mit beinhaltet hat, sei es irgendwie das Setup komplett neu aufzubauen und sich irgendwie zu überlegen, wie macht man was. Das war nochmal eine komplett neue Herausforderung, weil du eben, es fängt schon beim Format der Laufräder an. Du hast halt irgendwie plötzlich 29er Laufräder und nicht mehr irgendwie, nicht mehr 28er und dann ganz andere Reifenwahl, ganz andere Anforderungen, ganz neue Sachen, mit denen du dich beschäftigen musst. Und das ist für mich zu so einem Gesamterlebnis einfach geworden, was mich im letzten halben Jahr, glaube ich, einfach gut beschäftigt hat und mir wahnsinnig viel Spaß in der Vorbereitung gemacht hat.
Willst du das sagen oder soll ich sagen? Du hast deine Karriere ja auch am Mountainbike gestartet.
Ja, ich war mit Mountainbike angefangen, habe jetzt noch nicht das Bedürfnis zurückzukehren. Muss auch sagen, nachdem wir nicht mehr in die Schule gehen, hat es auch meiner Meinung nach wenig Sinn, sie irgendwie Knochen zu brechen, weil Schulfreitage kann man sich damit nicht mehr herausholen. Und wenn man mal berufstätig ist, will man nicht unbedingt einen Krankenstand machen. So ändern sich die Zeiten.
Ja.
Du hast gesagt, du hast herumgetüftelt. Was ist jetzt dein, hast du schon dein finales Setup oder bist du noch immer am Tüfteln? Ich habe gesehen, der letzte Stand war Mountainbike mit 29er Laufrädern, aber Gravel-Lenker. Ist das der letzte Stand? Wird da noch getüftelt? Wie schaut's aus mit Auflegern?
Die Maschine ist tatsächlich jetzt fertig. Diese Woche kommen noch irgendwie ein paar letzte Anbauteile. Aber ansonsten steht alles soweit. Ich werde ein BMC Two-Stroke fahren, also ein Hardtail mit Federgabel, mit 29er Laufrädern und auch mit einem Dynamo vorn, mit Taschen von Apidura, mit Beleuchtung von Supernova, auch eben Dynamo betrieben. Und wie du richtig gesagt hast, ich habe auch auf einen Drop-Bar-Lenker von Beast umgestellt, einfach weil ich mit dem Flat-Bar, mit dem klassischen Mountainbike-Lenker, ich glaube, es ist klar Gewöhnungssache, aber ich habe mich damit einfach nicht so wohl gefühlt, was natürlich auch einfach daran liegt, dass ich sonst einfach nur auf Rennrad und irgendwie Gravelrad unterwegs bin. Und dann ist irgendwie der Umstieg auch im Training irgendwie zwischen den Fahrrädern zu wechseln, doch immer irgendwie ein großer. Und ich habe einfach für mich persönlich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, wenn ich mich im Training da schon irgendwie mit dem Lenker unwohl fühle, dann wird das wahrscheinlich bei einem Rennen mit 4.500 Kilometern, wo ich dann irgendwie sicherlich auch mal irgendwie schlechte Momente aus welchen Gründen auch immer habe, dann wird das wahrscheinlich so eine ziemlich nervige Angelegenheit, weil man sich ja dann auch gerne irgendwie in so Kleinigkeiten reinsteigert und sich dann einredet, dass man jetzt auf gar keinen Fall weiterfahren kann, weil der Lenker ist halt einfach, der ist halt einfach nix. Um solche Probleme zu vermeiden, habe ich da ganz auch einfach der Convenience und dem Komfort halber auf einen Dropbar-Lenker umgestellt. Und das Setup, das steht jetzt soweit und das ist tutti completo und kann jetzt eigentlich schon in der Kiste verpackt werden und fertig gemacht werden fürs Shipping.
Was waren eigentlich so die Gründe, dass du jetzt auf Dynamo umsteigst? Ich habe zum Beispiel persönlich vor dem Transcontinental mich für den Dynamo entschieden. Du warst dann noch mit Powerbanks unterwegs und da gibt's ja immer so für und wieder. Das wird ja ganz oft sehr intensiv diskutiert. Ein paar Watt Leistungsverlust sprechen gegen den Dynamo. Dafür ist man halt irgendwie unabhängig und braucht nicht irgendwo nachladen. Ich habe aber gerade gehört, dass viele beim Mountainbike sagen, dort ist der Dynamo nicht so effektiv, weil du halt sehr oft bergauf vielleicht so langsam fährst, dass er zu wenig Strom liefert. Und jetzt bist du als überzeugter Powerbank-Nutzer auf Dynamo umgestiegen und deshalb Mountainbike. Wie war da die Überlegung dahinter?
Ich habe mich dem Ganzen über einen Test genähert und bin auch mit dem Mountainbike ja schon 700 Kilometer Rennen gefahren, bin auch eine recht anspruchsvolle Tour von dem James Hayden damit gefahren, habe das für mich getestet und ich sehe das Thema mit der niedrigen Stromlieferung, Leistung irgendwie bergauf. Klar, das ist vorhanden, aber trotzdem die M99 von Supernova, die spuckt ausreichend Licht aus, damit du auch irgendwie bei 6 km/h bergauf noch so viel siehst, wie du mit 6 km/h sehen musst. Also ich meine, da musst du keine 300 Meter weit gucken, sondern da reicht's, wenn du irgendwie die nächsten 5 bis 10 Meter vor dir irgendwie die Steine und irgendwie den Pfad siehst, dann passt das vollkommen. Und darüber habe ich mich dem genähert und den großen Entscheidungsschub hat es im Prinzip darüber gegeben, dass ich mit der Dynamo-Lösung und speziell dem Licht von Supernova bergab das Fernlicht einschalten kann oder das generell die M99 von Supernova wahnsinnig lichtstark ist. Und gerade in Gelände, was irgendwie schwierig ist und was man schlecht überblicken kann, ist es einfach ein wahnsinniger Vorteil, da eine gute Sicht zu haben. Und sicherlich, das kann man auch mit der batteriebetriebenen Lösung, die gibt's ja auch von Supernova, im Prinzip die identische Lampe, einmal mit Dynamo und einmal mit Batteriebetrieb. Dieselbe Leuchtkraft kann man auch mit der Batterie herstellen. Hat aber insofern ein Aber, dass man dann natürlich einen viel, viel höheren Stromverbrauch hat und den Akku deutlich schneller nachladen muss. Und bei einem Transcontinental auf der Straße bin ich eigentlich nachts durchgehend in einem Eco-Mode gefahren. Das heißt, eine Batterieladung von der M99 hat für mich 4 Nächte gereicht. Und dann musste ich sie halt irgendwie mal an den Strom hängen. Und damit war das für mich beim Transcontinental einfach eine gute Sache, weil ich nicht mehr brauchte. Und gerade in dem Offroad-Bereich will ich aber eben auf mehr sehen zu können, nicht verzichten. Und will aber auf der anderen Seite auch nicht den Kompromiss eingehen oder nicht in die Bredouille kommen, dann irgendwo dazustehen und zu sagen, verdammt, jetzt ist die Batterie fast leer, ich kann eigentlich noch fahren, muss aber heute Abend anhalten, weil ich muss halt chargen. Und das ist so ein bisschen der Kompromiss, an dem ich getüftelt habe und wo ich dann am Ende gesagt habe, der Mehrgewinn an Lichtstärke und einfach an Flexibilität, der ist es mir wert, da ein bisschen Leistung zu verlieren. Und ich glaube, dass der Leistungsverlust mit natürlich auch der niedrigeren Geschwindigkeit, die auf dem Mountainbike gefahren wird, auch im Flachen, ja, ich meine, mit dem Straßenrad auf der Straße machst du halt irgendwie 30, 35 km/h und dann machen es irgendwie 5 Watt hin oder her, die machen dann halt einfach auf die Geschwindigkeit nochmal einen größeren prozentualen Anteil, der tendenziell bei niedriger Geschwindigkeit halt auch nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und von daher, das ist so ein bisschen meine Überlegung dahinter, die mit Sicherheit jetzt irgendwie wenig wissenschaftlich und man wird es irgendwie alles nie rausfinden, wo man welches Watt verliert, getrieben ist. Aber für mich war bei der Entscheidung einfach extrem wichtig, so ein Feel-Good zu bekommen Und dieses Feelgood, dieser Zugewinn ist für mich einfach, dass ich besser sehe, der hat einfach überwogen.
Ich bin generell jetzt ein großer Dynamo-Fan, weil man wirklich absolut unabhängig überall seine Gerätschaften aufladen kann. Ob es der Garmin ist, ob es das Telefon ist, zusätzlich noch. Und auch im Alltag, muss ich sagen, jetzt beim täglichen Training ist jetzt eine total eine Kleinigkeit, aber es macht irgendwie doch Spaß. Du hast dein Handy mit 7% Akku und startest ins Training, kommst mit 100% heim. Das wird jetzt nicht die Energieproblematik lösen, unsere Gesellschaft, aber es ist trotzdem irgendwie so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, ja, den Dynamo mitzuhaben beim Training im Alltag ist trotzdem fein. Wie oft glaubst du von der Tour Divide jetzt generell? Es klingt irgendwie sehr nach Wildnis. Wie oft glaubst du, wirst du überhaupt Möglichkeit haben, zum Beispiel theoretisch deine Batterien aufzuladen oder in einer Unterkunft zu übernachten? Oder ist es jetzt eine Route und eine Umgebung, wo du wirklich komplett in der Wildnis bist und weit weg von Städten, Dörfern, von Menschen?
Ja, es klingt erstmal extrem abenteuerlich. Es sind 4.500 Kilometer von Banff, Kanada, immer den Rocky Mountains entlang, südwärts bis an die Grenze von USA und Mexiko. Klingt jetzt erstmal irgendwie als mitten durchs Nirgendwo. Ich habe mich aber auch für die Tour Divide entschieden, weil sie für mich persönlich so ein guter Einstieg in irgendwie diese sehr abenteuerlichen Mountainbike-Rennen, ein Atlas, ein Silk Road Mountain Race und so weiter ist. Und aus meiner Sicht einfach, was das Thema Supply und Infrastruktur anbetrifft, deutlich einfacher ist. Insofern, du kannst schon damit rechnen, dass du, oder beziehungsweise sagen wir mal so, ich rechne damit, dass ich einmal pro Tag in einer größeren Stadt oder Ortschaft vorbeikomme, wo ich anständige Resupply-Möglichkeiten habe. Und das ist jetzt gemessen an irgendwelchen anderen Abenteuern wie einem Silk Road, die du so machen kannst. Ja, da siehst du halt irgendwie tagelang irgendwie noch nicht mal ein Haus und sonst was. Und bei der Tour Divide kommst du schon regelmäßig durch Ortschaften und auch durch größere Städte. Und da es ein stehender Trail ist, der Great Divide Trail, gibt es da natürlich auch gute Infrastruktur in Form von Guesthouses und so weiter irgendwie an der Strecke. Das heißt, es ist schon deutlich einfacher, auch zu kalkulieren und zu sagen, man schläft irgendwie jede Nacht oder halt zumindest alle paar Nächte in irgendeiner Form von Unterkunft und hat irgendeine Form von fließend Wasser, Dusche oder eben eine Steckdose, um Geräte aufzuladen. Ich glaube, das ist da schon deutlich einfacher und was für mich eben auch so ein ausschlaggebender Punkt war, um reinzukommen in diese Offroad-Abenteuer. Du hast natürlich in den USA und in Kanada, du bist nicht fernab der Zivilisation. Ja, du hast irgendwie eine Infrastruktur. Ich werde so ein Garmin InReach, so ein Spot-Tracker dabei haben, der halt auch irgendwie eine Connection hat zu so Search and Rescue, was bei uns die Bergwacht ist. Also du weißt, wenn dir wirklich irgendwie in den Bergen was zustößt, dann kannst du irgendwie auf Basis einer vorhandenen Infrastruktur in einer halbwegs anständigen Zeit mit Hilfe rechnen. Wohingegen sowas wie ein Silk Road Mountain Race, die haben dort halt irgendwie, weiß ich nicht, keine Bergwacht, kein ADAC-Rettungshubschrauber oder irgendwie solche Geschichten. Wenn du dir da irgendwie auf blöd bei einem Sturz in den Bergen was brichst, dann wartest du halt im Worst Case, ich weiß es nicht, wie lange der Organizer dann halt braucht, um vorbeizukommen und dich mit dem Geländewagen rauszuholen. Und das sind schon für mich so Themen gewesen, wo ich gesagt habe, in den USA sowohl was Resupply angeht, als auch so ein bisschen was das in Anführungszeichen Wohlgefühl entlang einer Strecke mit einer vernünftigen Infrastruktur angeht, ist das schon, klingt jetzt merkwürdig, wenn ich sage, es ist ein gutes Einsteigerrennen, ja, mit 400.000 Kilometern. Aber ich sage mal so, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, und die habe ich ja irgendwie in den letzten Jahren irgendwie auf anderem Terrain gesammelt, dann ist das schon für mich persönlich auf so einer Transition, wo ich mir das Thema Mountainbiken irgendwie neu erschließe, ist es, glaube ich, schon ein Schritt, der einfacher zu gehen ist, als jetzt irgendwie so ein Silk Road und damit anzufangen.
Du hast gesagt, das ist a Standing Trail, also es ist eigentlich a Wanderweg, der, ich glaube, sogar beschildert ist. Es ist so ein klassischer Wanderweg in Amerika, klassisches Ausflugsziel. Die wenigsten machen den ganzen, aber immer wieder so abschnittsweise, wie vielleicht der Jakobsweg in Europa vergleichbar damit. Und den gibt es schon sehr, sehr lange. Und auch das Rennen gibt es schon sehr lange. Es gibt schon recht viele Erfahrungsberichte und Zeiten. Was hast du dir diesbezüglich vorgenommen? Hast du da ein Ziel, eine Range, die du anpeilst, oder fährst du einfach drauf los und schaust, was passiert?
Und wenn ich noch kurz die Frage ergänzen darf, ist das nicht auch eins der ältesten unsupported Rennen überhaupt?
Es ist de facto, ohne jetzt irgendwie die Geschichtsbücher so tief studiert zu haben und geschaut zu haben, wer hat es eigentlich erfunden, wenn nicht die Schweizer, ist es, glaube ich, tatsächlich die Mutter dessen oder eine der frühen Formen sozusagen, die entstanden sind und wo dann auch ein Trans Am Bike Race drauf aufgesetzt hat, was dann wiederum in Form des Transcontinentals nach Europa gekommen ist, was dann wiederum viel hier in Europa bewegt und inspiriert hat. Ich glaube schon, die Tour Divide ist definitiv eins der ältesten und eins der ersten Bikepacking-Rennen und Unsupported-Rennen, auch mit einem sehr, sehr starken Ethos seiner Art, hat auch eine große Besonderheit. Die Tour Divide hat keinen Organizer. Das heißt, du zahlst keine Entry-Fee, du hast auch niemanden, der irgendwie da ist und dir dein Starterpäckchen gibt und gar nichts, sondern die Tour Divide hat einfach einen sogenannten Grand Départ. Der ist immer am zweiten Freitag im Juni und dies Jahr entsprechend am 9. Juni. Und dort treffen sich einfach Leute in Bands und du kannst dich entweder vorher in eine Excel-Liste eintragen oder du kannst auch einfach erscheinen und kannst da losfahren. Und das Einzigste, was sozusagen die Leute sozusagen zusammenhält dann später für das Rennen, ist, dass du die ID von deinem Spot-Tracker, die sendest du an diesen Plattformbetreiber, der diese Karte bereitstellt. Und der hängt dann das Signal von deinem Tracker da ein und that's it. Und das ist sozusagen auch ein ganz, ganz anderes Format als das, was wir hier in Europa haben, bei einem Transcontinental oder so. Also da gibt's auch niemanden, der sozusagen als Organizer dafür verantwortlich hält, dass da Regeln eingehalten werden oder so, sondern das setzt ganz klar auf den Ethos der Teilnehmer. Und das setzt auf, ich sag mal, Dot-Watcher, die dem Ganzen halt einfach folgen und die das natürlich auch irgendwie beobachten und wo das irgendwie in der Öffentlichkeit kommentiert wird und so weiter. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Format und das ist sehr, 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 sehr viel stärker noch einfach durch die Community getrieben und das kommt aus seiner Historie heraus. Und das mal zu erleben, finde ich auch einfach einen wahnsinnig spannenden Aspekt.
Nur Verständnisfrage meinerseits. Also du kriegst nicht mal einen Tracker, sondern du stellst deinen eigenen Tracker, dessen ID zur Verfügung fürs Dot-Watching. Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden?
Das ist richtig. Du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder du bringst deinen eigenen Tracker mit und schickst einfach die ID dafür ist Dot-Watching hin. Ich habe meinen eigenen, so einen kleinen Garmin InReach Tracker, den ich mitbringen werde. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, du kannst von diesem Plattformbetreiber, Track Leaders heißen die, kannst du einen Tracker mieten und die liefern einfach einen Stapel Tracker nach Banff an eins von den Hotels. Und du kannst den Tracker dann dort einfach einsammeln, dann ist der irgendwie schon das Tracking eingebunden, wenn du den aktivierst und danach schickst du ihn zurück. Die Company, die das Tracking bereitstellt, die haben de facto mit dem Event itself, außer dass sie die Karte bereitstellen und damit das Dot-Watching, das Tracking, die haben damit nichts zu tun. Also da ist wirklich irgendwie... da ist keine treibende Kraft hinter dem Event, sondern da kannst du wirklich sagen, das organisiert sich selbst.
Sehr, sehr spannend, sehr cool. Mit Track Leaders haben wir auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Die haben auch beim RAM das Tracking gemacht.
Warum lachst du?
Alle schmunzeln.
Es ist über die Jahre immer besser geworden, sagen wir es mal so.
Sehr diplomatisch. Jetzt hast du vor dem Flo seine Frage nicht beantwortet. Jetzt möchte ich dich noch mal kurz daran erinnern, nämlich welche Zeiten realistisch sind für diese Tour. Es klingt für mich jetzt auch irgendwie so unbegreiflich. 4500 Kilometer Berge, Mountainbike. Mit was kann man da irgendwie rechnen oder was fahren die Leute so ungefähr von bis?
Die Fastest Known Time gesetzt von Mike Hall im Jahr 2016 waren 13 Tage, 22 Stunden, 51 Minuten. Also das ist das von und das bis ist nach hinten offen. Also es gibt auch Leute, die starten mit dem Grand Départ am 9. Juni und sind dann 3 Monate unterwegs. Oder noch länger. Ne? Also nimm dir so viel Zeit, wie du haben willst. Ich glaube, die Leute, die es wirklich als Rennen fahren oder irgendwie schauen, dass sie so schnell es ihnen möglich ist, irgendwie durchkommen, die sind irgendwo zwischen 2, 3, 3,5, 4 Wochen unterwegs. Das ist irgendwie so so das, was realistisch ist. Und auf das, was ich vorhabe, ich weiß die Zeit der Fastest Known Time auf die Minute, weil man munkeln könnte, dass ich sozusagen mich daran orientiere, es ist auch ganz, ganz klar, der Rekord, der steht seit 2016, und das auch nicht ohne Grund. Also es ist wenig oder beziehungsweise anders gesagt, du hast wenig davon in diesem Terrain und in diesem Metier, wenig davon hast du selbst in der Hand. Viel davon beeinflussen einfach externe Faktoren. Letztes Jahr zum Beispiel hat der Sofian Seheli die Tour die White gewonnen, hat eine unheimlich starke Zeit gefahren, hatte aber ab dem Start keine Chance, die Fastest Known Time anzugreifen, weil es aufgrund von Waldbränden im Süden vorab sozusagen schon Reroutings gab und damit die Tours auf der Strecke. Und damit letztes Jahr schon quasi Anfang Juni klar war, der Rekord wird irgendwie nicht angreifbar sein, weil es wird nicht dieselbe Strecke gefahren. Und was man dieses Jahr sieht, ist, dass es so viel Schnee im Norden, in Kanada, in Montana, in Colorado gab, wie seit langem nicht mehr. Ja, der Winter war da unheimlich schneereich. Darüber hat man jetzt bis irgendwie vor 1, 2, 3 Wochen, April, Mai, hat man darüber irgendwie diskutiert, inwiefern Pässe, die höchsten Punkte sind auf 3.800 Metern, inwiefern Pässe da überhaupt passierbar sein werden. Dann hat irgendwie so ein bisschen ein Wetterumsturz stattgefunden, dass gerade in Montana eine relativ starke Hitzewelle eingesetzt hat. Das heißt, viel von dem Schnee ist geschmolzen, dann sind irgendwie neue Probleme entstanden. Klar, dass halt irgendwie Wege weggerissen wurden, unterspült wurden, kleine Bäche reißende Flüsse wurden und so weiter und so fort. Und wenn man das sich so ein bisschen anschaut und überlegt, stellt man im Prinzip fest, diese Tour Divide einmal von Nord nach Süd entlang der Rocky Mountains ist eigentlich so ein herrlicher Querschnitt durch das, was wir irgendwie Klimawandel nennen. Und du musst halt einfach auf alles eingestellt sein. Und es ist so gut wie unmöglich oder beziehungsweise total unmöglich, irgendwie eine Zeit zu planen, sondern du musst halt irgendwie die Flexibilität mitbringen, auf Ereignisse zu reagieren. Und das Jahr, in dem 2016 der Mike den Rekord aufgestellt hat, das war wirklich ein gutes Jahr. Ja. Es war irgendwie nicht zu heiß, es hat nicht zu viel geregnet, es hat wenig Schnee gehabt, es hat in Wyoming im Bazeng hat's Rückenwind gehabt, also sozusagen eine relativ gute Fahrt gewesen. Und das sind natürlich irgendwie so Faktoren, wo du sagst, da muss halt auch irgendwie alles zusammenkommen, um eine wirklich, wirklich gute Zeit zu fahren. Ich werde einfach schauen, für mich das Allerbeste irgendwie draus zu machen. Und mein Ziel sind so ein bisschen die angestrebten 2 Wochen, also 14 Tage plus minus. Und wie groß das plus minus dann am Ende sein wird, das werden wir dann sehen. Und was das Wetter halt so macht.
Jetzt hat der Flo vorher schon die Brücke gebaut zum Race Across America. Es gibt ja grundsätzlich wenig Ähnlichkeiten, aber ich habe jetzt nochmal kurz nachgerechnet. Du startest am 9.6. und das Ram startet am 13.6. Wenn du sehr schnell bist und beim Ram jemand sehr langsam ist, könnte sein, dass ihr euch, glaube ich, am Wolf Creek Pass trefft, rein theoretisch, weil ich glaube, da geht deine Route drüber und da trifft sich auch die Ram-Route, weil der Wolf Creek Pass ist ein Teil der Great Divide. Das sind immer die großen Schilder oben, wenn wir beim Ram drüber kommen. Ja, und du müsstest dort wirklich flott sein, damit sie das ausgeht.
Da muss ich tatsächlich mal Research betreiben, wo das ist. Und bis wohin.
Im Süden von Colorado, ziemlich am Südrand Colorados.
Da muss ich echt mal schauen, wie weit ich da kommen muss in. Wie viel hast du gesagt? 4 Tagen?
Ja, ich glaube, die Ram-Fahrer werden...
Tag 2.
Ja, Tag 2 war es bei mir. Aber es gibt ja Tag 4. Also du, sagen wir, du hättest 8 Tage Zeit bis dorthin. Grob. Wird eher schwierig, aber man weiß nie, was passiert. Gerade bei dem Wetter.
Während du das raussuchst, möchte ich noch kurz noch eine weitere Ähnlichkeit herausstreichen. Auch das mit dem Wetter, gerade wenn es beim Ram darum geht, extrem schnelle Zeiten zu fahren, man ist da ein bisschen abhängig. Man kann noch so eine gute Leistung abliefern. Bei dir war es so, bei deinem 14er Ram, bei deinem Rekord, war es so, dass das Wetter, die Winde günstig standen, wenn man das so sagen kann.
Absolut. Und wenn du mal, sagen wir, vielleicht, Ulrich, ist bei dir dann ähnlich. Ich stelle mir vor, das wird im Kopf ähnlich sein, wenn du, man fährt ja nicht eine große Runde, wie zum Beispiel in Italien oder in Ruanda, sondern, oder beim Raceland Austria, sondern man fährt wirklich von A tausende Kilometer nach B. Und es kann sein, dass du tagelang guten Wind hast oder tagelang schlechten Wind. Und wenn du unterwegs merkst, hey, deine Zielzeit von 2 Wochen, du bist vor dem Marschplan, du bist schneller als gedacht, dann gibt dir das halt auch im Kopf nur so einen Boost. Und das war beim Ram-Rekord auch so. Da waren wir halt ab dem 2., 3. Tag deutlich vor dem Streckenrekord und dann wird im Kopf alles an Schaltern umgelegt, das noch zusätzlichen mentalen Rückenwind bringt. Aber es war damals auch die optimale Crew-Zusammensetzung, die ist richtig gutes Wetter oder richtig gute Leistung, alles in Summe.
Ja, ich glaube, es ist halt... Es kann dir halt Aufwind geben, aber ich meine, das Ziel, das kommt halt immer erst irgendwo deutlich später. Und genauso wie es dir Aufwind gibt, kann der Wind halt irgendwo unterwegs noch drehen. Und kann halt auch sein, dass du die letzten 5 Tage irgendwie mit straffem Gegenwind fährst und dann alles wieder einbüßt. Aber das macht das Ganze ja auch irgendwie so spannend. Das ist halt bis zur letzten Minute einfach ja, ein großes Abenteuer bleibt.
Hast du den Wolf Creek Pass schon gefunden auf deiner Recherche?
Ich komme durch Del Norte. Also nicht direkt oben über den Pass, sondern durch einen Ort, der, glaube ich, in der Abfahrt liegt. Da müsstet ihr aber dann, da es die einzige Straße ist, die irgendwie durch der Norte führt, gefühlt, müsstet ihr da auch durchgekommen sein.
Also mir kommt es bekannt vor. Mir sagt es was. Es ist, glaube ich, keine Time Station, aber das müsste an der Strecke sein, ja.
Ja, muss es, weil es ist die Straße, die vom Wolf Creek Pass Richtung Osten einfach runterführt. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, bei welchem Kilometer das hier ist, aber ich habe es zumindest auf der Karte schon mal gesehen.
Del Norte ist ganz genau, da ist die Time Station South Fork, das ist quasi am Fuße des Wolf Creek Pass. Und dann ist auf der Ram-Route ein recht großes Plateau Richtung Alamosa. Das ist das Hochplateau, wo man auf etwas über 2000 Meter dahin fährt. Und da in der Mitte drinnen ist Del Norte. Traumhaft schöne Gegend, ja.
Ja, siehst du, dann haben wir uns ja schon gefunden.
Das heißt aber, nachdem das ein bisschen weiter hinten in der Ram-Route ist als der Wolf Creek Pass, hast du vielleicht einen halben Tag länger Zeit,
vom Ram zu erwischen. Ich glaube, vom Wolf Creek Pass bis da runter ist es nicht so weit, oder?
Wenn man nicht genau dort eine Schlafpause einlegt, wahrscheinlich eine Stunde oder zwei Stunden.
Jedenfalls werden wir vielleicht auf Trackleaders schaffen, die zwei Karten übereinander zu legen und schauen, ob es tatsächlich zu einer Begegnung kommen wird. Das wäre natürlich ziemlich.
Ja, Straps, und dann rufst du mich an und sagst mir Bescheid, dass ich entweder jetzt mal noch ein bisschen in die Pedale treten soll, um, ich weiß noch nicht wen, da abzufangen, oder aber, dass ich ein bisschen langsamer machen soll, damit ich irgendwie noch jemanden abpasse. Ich habe gerade geschaut, es ist auf meiner Strecke bei Kilometer 3100, also ich bin wahrscheinlich erst irgendwie so um den 18., 19. irgendwie da in der Gegend. Was sich ja aber dann irgendwie ausgehen sollte mit Leuten, die beim Ram.
Ja, es gibt beim Ram schon Leute, die brauchen 13 Tage, also in der Altersklasse 60 aufwärts, ist ja die Karenzzeit ein Tag mehr. Und die Altersklasse ist meines Wissens noch heuer reichlich besetzt. Möglicherweise.
Schauen wir mal.
Also, ja, es wäre echt witzig. Ich habe noch eine Notiz und es könnte sein, ich hoffe, ich blamier mich nicht aufgrund Halbwissens im Mountainbike-Bereich, aber du hast jetzt gerade erzählt, es gibt, das Reglement ist recht locker, es geht viel um den persönlichen Ethos, es gibt jetzt keinen Organizer, der alles ganz streng kontrolliert. Ich habe aber im Kopf, dass rund um Leon Wilcox einmal so ein bisschen Troubles gegeben hat wegen Mediateam und Begleitung durch Kameras, und das ist eigentlich nicht erlaubt, weil es ja doch irgendwie Support von außen ist. Bin jetzt komplett verwirrt, und es war ein anderes Event oder war das schon die Tour Divide? Und das heißt, du wirst dann schon sehr genau geschaut, vielleicht nicht durch den Organizer, aber durch die Community.
Das ist das, was ich mit Ethos meine. Also auch die Regeln, was das Unsupported anbetrifft und so weiter. De facto das, was wir bei einem Transcontinental sehen, ist ja inspiriert von diesen Grundsatzregeln, die es bei einer Tour Divide auch schon gab, lange bevor es irgendwie die ganzen Veranstaltungen in Europa gab. Das heißt, da hast du schon komplett recht, was so den Outside-Support auch von der Media-Crew und so weiter anbetrifft. Da ist es schon relativ klar auch geregelt, dass, also ich meine, du kannst es fahren, wie du lustig bist, dadurch, dass es halt ein offenes Format ist, und du kannst natürlich auch irgendwie eine Media-Crew mitnehmen, und das war ja auch so ein bisschen der Outcome der Diskussion mit der Layel damals. Mach es halt so, wie du es für richtig hältst und wie es für dich irgendwie gut ist, aber das grenzt dich dann natürlich von anderen Teilnehmern ab, und du kannst dich dann sozusagen nicht in eine Waagschale mit den Leuten werfen, die es halt komplett allein gefahren sind, sondern du kannst dann sagen, ich bin mit einer Media Crew und irgendwie eingeschränkten oder zumindest einen psychologischen Support, den du da indirekt rausziehen kannst, da irgendwie angekommen. Und das war ja so ein bisschen auch das Ergebnis der Diskussion, dass man gesagt hat, dann muss man da wenigstens irgendwie ein Sternchen sozusagen an die Zeit machen und irgendwie kenntlich machen, dass es eben nicht vollständig unsupported und mit den anderen Ergebnissen vergleichbar ist, sondern ein bisschen was Spezielles. Insofern dieser Ethos des unsupported Racings, der zählt da sehr, sehr viel und der wird da auch sehr hoch gehalten, ist aber sozusagen auch ein für mich sehr spannendes Konstrukt, dass es eben nicht notwendigerweise eine Organisation braucht, die das einfordert, sondern dass es auch einfach die Gemeinschaft tun kann, das einzufordern und das irgendwie gerecht zu gestalten. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch das Schöne an der Community oder an dem unsupported Long Distance Cycling, dass ich einfach finde, es hat jedes Format seinen Platz. Ja, und es hat irgendwie, es haben Events mit Organisern ihren Platz und es haben so andere Events und es haben Audax-Veranstaltungen und so weiter ihren Platz. Und es hat alles seinen ganz, ganz eigenen Reiz und Charme und das ist eigentlich das Coole daran.
Sehr cool. Also wir werden das jedenfalls verfolgen. Wir werden den Link zum Dot-Watching in die Shownotes packen. Die Folge kommt raus am Tag deines Starts. Es wird ein großes Highlight werden für uns beim Dot-Watchen.
Ja, wir haben es jetzt schon ein bisschen vorab aufgenommen, weil der Flo und ich ja dann auch wieder unterwegs sind und Uber, du dann unterwegs bist. Vom Gespräch heute bis zum Tag, wo du startest, wird hoffentlich alles gut gehen und wir wünschen dir halt ganz, ganz viel Erfolg und hätten nur noch eine Frage, weil ich denke mal, du wirst einmal die Tour, die weit fahren und dann weiterschauen. Aber du hast das jetzt schon ein paar Mal so angeklungen, so, das wäre halt irgendwie so ein guter Umstieg, Road zu Mountainbike, weil Silk Road ist ja dann doch so schwierig. Wäre das eventuell was dich in der Zukunft dann reizt?
Ja, definitiv. Das steht auf meinem Wunschzettel drauf. Ich würde gerne nach Kirgisistan und würde das gerne mal erleben. Und wenn für mich die Tour Divide dieses Jahr gut läuft, dann kann das auch ein Ziel für nächstes Jahr werden.
Sehr, sehr cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute. Und ja, wir werden uns sicher wieder mal hören und sehen.
Ich danke euch recht herzlich. Auf bald!